Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Zweizimmer Küche Talk, eurem Podcast hier bei Immowelt. Ja, nach dem Auftakt mit Matthias Heißner geht es heute weiter mit der zweiten von insgesamt 4 Podcast-Folgen, die wir direkt auf der Expo Real in München aufgenommen haben. Mein Gast heute ist der Co-Founder und CEO von Abtum, Dominik Thalhof. Wir sprechen über den Wandel von Gewerbeflächen und darüber, warum es heute weniger um reine Flächen geht, als um Konzepte, Nutzung und Zielbilder. Dominik gibt Einblicke in seine Heimatstadt Hannover, warum gerade Städte abseits der ganz großen Hypemärkte besonders spannend sein können. Er selbst beschreibt sich als Realisten, spricht über Unsicherheiten im Marktumfeld und über politische Entwicklungen, die man nicht ausblenden sollte. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein in die zweite Expo Real-Episode. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dominik, schön, dass du da bist.
Moin moin, hallihallo.
Wir sind immer noch auf der Expo Real in unserer Podcast-Box. Es ist Mittwoch, du bist wahrscheinlich schon auf der Messe unterwegs gewesen. Ist schon ein bisschen weniger los. Sind die alle auf dem Weg nach Hause?
Ja, absurderweise schon. Ich habe am dritten Tag immer die besten Gespräche, weil alle mal Zeit haben. Und diese Zeit nehmen sich viele offensichtlich gar nicht mehr.
Also gestern war es proppevoll. Jetzt wird es schon so ein bisschen weniger. Aber ich glaube, die Messe geht doch noch bis morgen.
Ja, also bis heute Nachmittag. Ich glaube, für die meisten war sie gestern Abend oder gestern Nacht vorbei. Ich muss ja sagen, jetzt sind es ja 6 Tage, weil es ja 6 Tage und 6 Nächte sind.
Also 3 Tage und 3. Also man plant das eigentlich nach Nächten hier?
Absolut. Es ist alles auf Abendveranstaltung ausgelegt. Tagsüber ist die Pflicht und abends ist die Kür.
Okay, dann machen wir es doch einfach mal so. Was hast du am Tag bis jetzt hier mitgenommen an Impulsen? Was war für dich vielleicht irgendwie auch für die Zukunft maßgeblich, wo du sagst, hey, Trends?
Ja, gute Frage. Also ich habe vorhin schon mal so ein kleines Resümee für mich gezogen. Es ist tatsächlich spannend zu sehen, dass Menschen wieder Geld haben. Ja, also das ist inhaltlich für uns alle erstmal ein Aufatmen. Es ist Geld da.
Wo kommt das Geld her, Dominik?
Ja, gute Frage. Ich denke, aus den Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, viel aus dem Ausland. Ja, also viele, viele Chancen werden offensichtlich gerade in Deutschland gesehen. Deswegen bringen andere Herrenländer ihr Geld nach Deutschland, was auch ein gutes Zeichen ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Also du bist eher optimistisch. Ist es schon Euphorie oder ist es noch ein seichter Optimismus?
Ich hatte vor der Expo über LinkedIn mal einen Post abgesetzt, in dem ich mich genau darüber ausgelassen habe, dass kurz vor der Expo alle auf Zwangsoptimismus umgestellt haben.
Auf Zwangsoptimismus?
Ja, ja.
Bestätigt sich das?
Ja, absolut. Ich denke, es wird immer noch viel mehr geredet, als tatsächlich gemacht wird. Mhm. Es ist wie immer für alle das beste Jahr gewesen und selbstverständlich läuft es gerade an und wir haben jetzt viele ganz konkrete Projekte in Anbahnung, also die üblichen Floskeln, die man so hört. Mhm. Aber das ist die gute Nachricht des heutigen Tages, ja, es ist Licht am Himmel.
Okay, ist Licht am Himmel oder ist da ein Tunnel am Ende des Lichts?
Also der nächste Tunnel wird kommen, das steht fest, aber wann er kommt, gucken wir mal.
Das ist so. Oder sind wir eher in so einer stabilen Seitwärtsbewegung? Das Gefühl habe ich nämlich.
Nee, ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einem Zustand des der gefühlten Sicherheit, in der des gefühlten Aufschwungs. Es wünschen sich alle den Aufschwung und deswegen wird er jetzt herbeiprovoziert. Meiner Meinung nach ist aber trotzdem rein inhaltlich, stehen wir wahrscheinlich vor einer Riesenherausforderung und die heißt Krieg in Europa. Mhm. Das darf man nicht vernachlässigen. Es ist eine gefühlte Sicherheit, in der wir uns gerade befinden.
Mhm. Spürst du diese Ängste schon beim einen oder anderen, der sich sagt, okay, also so ganz sicher ist das hier nicht mehr?
Ich hatte ein Gespräch, ein einziges, in dem wir darüber gesprochen haben. Da ging es auch darum, dass die Rüstungsindustrie gerade für die Immobilienwirtschaft ein wichtiger Baustein wird. Das ist der einzige Mensch gewesen, der gefühlt verstanden hat, dass wir hier 5 vor 12 stehen, was den Krieg in Europa angeht. Und alle anderen haben sich darüber ausgetauscht, dass wir Fassadenbegrünung machen müssen. Hilft halt nicht, wenn eine Rakete einschlägt.
Das ist richtig, wäre aber für einen politischen Podcast wahrscheinlich das bessere Thema. Lass uns zu etwas Schönerem kommen. Du hast gerade gesagt, es gibt die Tage, es gibt aber auch die Nächte hier.
Absolut.
Gibt es schon eine Veranstaltung, die du hier in den Fokus rücken möchtest oder ein Erlebnis des Abends, wo du sagst, hey, deshalb macht das hier Spaß?
Es ist immer wieder schön, bei den Standpartys zu sein, ganz oldschool, wenn man so will, denn dort trifft man im Endeffekt niedrigschwellig alle Menschen, die noch Lust haben, eine gute Zeit zu haben. Bei den anderen Abendveranstaltungen hingegen, muss ich sagen, war dieses Jahr ein bisschen Abflachen zu spüren. Man geht nicht mehr in den Club, man geht eher in die Bar. Und dann wird es eher gemütlich, dann setzt man sich hin. Es sind auch gute Gespräche, es sind auch schöne Abende, aber ein anderes Format, als würde ich noch sagen, vor 4, 5 Jahren.
Netzwerkt man eher am Tag oder am Abend?
Ja, beides. Also wir sind Makler, wir netzwerken 24/7.
Ja, okay. Seid ihr denn auch mit einem eigenen Stand vertreten hier auf der Expo oder seid ihr Besucher?
Wir haben, ich sage mal, Flanierkarten. Es klingt besser als Besucher.
Was ist eine Flanierkarte?
Keinen eigenen Stand. Der einzige Stand sind meine beiden Beine.
Ja, okay. Was erwartest du von so einer Messe? Die wievielte Expo besuchst du jetzt?
Oh, ich habe gar nicht mitgezählt. Ich glaube, 2017 war ich das erste Mal da. 16 oder 17. Und die Stimmung war damals auf jeden Fall besser. Das steht fest.
Ja, einige Sachen sollen besser gewesen sein.
Die Partys auch.
Früher war alles besser da. Mache ich nicht mit, aber du bist jetzt mein vierter Gast hier auf der Expo. Und eigentlich haben alle gesagt, die Preisentwicklung für die Tickets, die läuft nicht ganz konform zur Entwicklung der Expo. Gehst du da mit?
Boah. Das beschäftige ich mich eigentlich gar nicht mit. Ich sehe das eher als Teil des Kostenpakets des Jahres. Ich muss immer gegenrechnen, was kostet es mich, wenn ich nicht da bin. Und der Preis ist deutlich höher als das Ticket.
Also Pflichtveranstaltung?
Absolut.
Und dann können wir nochmal eine Lanze für die Expo brechen hier.
Nee, das ist ja also absolute Berechtigung, dass es diese Messe gibt. Deswegen, das ist für mich nicht zu diskutieren. Ja.
Hast du bis jetzt irgendein Hot Topic mitgenommen? Worüber wird gesprochen? Jetzt sag bitte nicht KI, das wissen wir.
Nee, Wohnen, absolut. Das ist absurderweise jeder, ich würde sagen fast ausnahmslos, jeder Investor beschäftigt sich gerade mit Wohnen.
Ja, führ das mal ein bisschen aus. Also das ist jetzt nichts Neues auf einer Immobilienmesse.
Doch, finde ich schon. Also wir hatten ja eine Zeit, so vor 2-3 Jahren, war zumindest für uns eher so die gefühlte, wir beschäftigen uns mit was ganz anderem. Wir gehen vielleicht auf Senioren, wir gehen auf Kitas und dann plötzlich müssen wir gucken, was ist denn das S in ESG. Und jetzt sind wir aber eigentlich wieder an einem Punkt angekommen, wo es wirklich um das ganz, ganz stinknormale Wohnen geht. Im besten Falle Wohnanlagen, also je größer desto besser. Das war schon auch der O-Ton. Das Thema 300 Einheiten für vermögende Familien, ja, Erbschaftssteuer etc. Da sind viele, viele Sachen, die gerade umtreiben. Und das ist schon ein Trend, wo man sagen muss, ja, der ist hier definitiv eingeschlagen.
Okay. Ich habe ein bisschen nachgelesen. Du hast Abtum 2021 gegründet, ne?
Ja, genau.
Das war ja jetzt eine Phase, da haben viele gesagt, bloß nicht Immobilien. Wie kamst du dazu? Also da haben viele wahrscheinlich auch gesagt, Dominik, lass das mal lieber. Das ist keine gute Zeit, in dem Bereich einzusteigen.
Ja, vor allem, weil wir mit Büroflächen angefangen haben, in der Zeit, wo alle ins Homeoffice gegangen sind.
Ja.
Ehrlich gesagt ist das unsere neben Fleiß unsere größte Stärke, antizyklisch zu gehen. Wir sehen Bewegung, wir sehen Trends und wir sind dann meistens die Ersten. Das ist auch die Tatsache, tut häufig weh, weil du Wege gehen musst, die noch nie ausgetrampelt sind. Ist ein bisschen anstrengender, musst gegen Mühlen kämpfen, aber das Schönste ist, und alle sagen, es funktioniert nicht, am Ende stehst du und dann sagst, siehste.
Klingt spannend, aber normalerweise würde doch jeder sagen, hey, ich nehme die Welle mit und versuche daraus für mich wirtschaftlichen Nutzen zu ziehen. Du sagtest gerade antizyklisch. Was hat dich denn dazu bewogen? War das einfach eine fixe Idee, dass du gesagt hast, ja, jetzt läuft es hier gar nicht, ich mach's besser?
Oh nee, es war eher, also vielleicht auch ein bisschen die Not der Treiber. Ich war bei JLL vorher, hatte da eine gute Zeit, tolle lehrreiche Jahre und war einfach satt im Konzern. Also ich war damals 27 und hatte das Gefühl, dass ich jetzt schon an der Grenze bin dessen, was man eigentlich an Schaffenskraft hat. Und ich hatte noch so viele Ideen und wir hatten noch so viele Ideen und die waren in dem Konstrukt nicht umsetzbar. Deswegen war die logische Konsequenz zu sagen, lass es einfach selbst machen, dann können wir selbst entscheiden und dann probieren wir es aus und wenn es gut ist, machen wir weiter und wenn nicht, dann müssen wir was anderes machen.
Wir heißt bei euch?
Genau, wir waren zu dritt, als wir gegründet haben und ja, heute sind wir, weiß ich gar nicht genau, bei der Abtum 40 Leute.
Wow.
Circa, plus minus.
Seit 2021?
Genau, ja, wir haben dann in Hannover ja angefangen zu dritt, dann in Hamburg, Leipzig, Nürnberg und Frankfurt unsere Büros eröffnet und ja, waren dann auch in der Immobilienzeitung plötzlich das Thema, dass alle Makler Stellen abbauen und wir irgendwie anfangen zu wachsen und neue Standorte zu erschließen. Das war für alle sehr, sehr was Besonderes zu der Zeit.
Okay, dann verrat uns doch mal, was sind eure Kernthemen? Warum funktioniert das?
neben der antizyklischen Haltung ist es vor allem Fleiß. Es ist eine ganz einfache Tugend, die jeder kann. Dafür muss man nichts Besonderes können. Man muss einfach nur hingucken, die Ärmel hochkrempeln und das machen. Und wir leben aber in einer gesellschaftlichen Gesamtgemengelage, in der es viel bequemer ist, auf der Welle zu versuchen, das Beste für sich rauszuziehen.
Richtig.
Und das ist ein Nährboden für uns sondergleichen, weil es hervorragend ist, wenn alle sich ausruhen und bequem werden. Es ist sehr einfach für fleißige Menschen, erfolgreich zu sein.
Okay, und ihr seid fleißig in welchen Bereichen?
Mittlerweile bieten wir alles an, außer Wohnen im Einzelvertrieb. Das heißt, wir haben mit Büroflächen, Vermietung und Verkauf angefangen. Einzelhandel, Gastronomie, Produktions- und Lagerflächen. Wir sind im Bereich Betreiberimmobilien, also Hotels, Pflegeheime, Serviced Apartments, alles, was in dem Segment unterwegs ist. Eigentlich wirklich kurz zusammengefasst, alles außer Wohnen im Einzelvertrieb.
Ist das mehr Consulting oder ist das möglich Standardmaklerschaft?
Standardmaklerschaft funktioniert nicht mehr. Man braucht Ideen. Wir haben gerade Produkte veräußert, die eigentlich nicht veräußerbar waren. Warum konnten wir sie trotzdem verkaufen und im Markt platzieren? Wir haben es geschafft, eine Story drumherum zu bauen. Wir arbeiten dann teilweise auch mal ein Jahr oder zwei Jahre im Voraus an der Story, an Konstrukten, die es dann möglich machen, eine Immobilie überhaupt wieder positionierungsfähig zu machen.
Gib uns mal ein Fallbeispiel. Story. Interessiert mich. Was ist denn die Story?
Ja, wir sind beispielsweise runtergebrochen, ein Bürohaus, was stranded ist. Ja, Bürohäuser 80er, 90er Jahre, irgendwo an der Ausfallstraße. Was kann sie damit anstellen? Sich mal wirklich mal anzuschauen. Mein Kollege Niklas wird jetzt lachen, wenn er das hört. Ich sage aktuell jeden Tag, was kann die Immobilie für ihr Umfeld tun? Und diese Frage zu stellen, ist relativ einfach. Man kann daraus so viele Ableitungen treffen, weil im Endeffekt die Leute drumherum müssen die Immobilie nutzen. Mhm. Und wenn keiner dort sein Büro in einem Zimmer mit Nadelfilz am Ende des langen Flures haben möchte, dann ist vielleicht auch mal an der Zeit, darüber nachzudenken, ob man die Nutzung nicht vielleicht ändern sollte.
Okay, also ihr habt Visionen. Stellt die vor und das ist letztendlich...
Wir nehmen keine Drogen, lass mal vorweg. Die kommen einfach so, die Vision.
Die kommen einfach so. Ja, wo kommt denn der Impuls für die Vision her? Seid ihr einfach fürchterlich kreativ?
Ich sage heute, wir sind nicht der heilige Messias und predigen nicht das Neue Testament, sondern wir schauen einfach ganz einfach gesprochen ins Ausland. Da sind ganz, ganz viele Länder, ganz, ganz viele Unternehmen in unserer Branche unterwegs, die es einfach schon besser machen.
Wo?
Überall. Es ist wirklich traurig, es ist fast überall, selbst hier auf der Expo sieht man das ja, dass dann Länder hier ausstellen wie Albanien und Co., wo man jetzt nicht falsch verstehen, ja, aber wo man früher mal drüber gelächelt oder drüber weggelächelt hat und heute sieht man dort Projektentwicklung, wo man sagt, schade, dass wir das nicht können.
Warum können wir das nicht?
Bürokratie.
Oh, das höre ich oft. Ja. Ich höre das sehr oft, gerade also auf C-Level. Bürokratie ist das größte Problem in Deutschland. Hast du eine Lösung?
Ja, man weiß das Blatt nehmen und von vorne anfangen. Es ist bescheuert, aber ich glaube, wir sind am Point of No Return angekommen. Wir können das nächste Gesetz für das Gesetz des Folgegesetzes erlassen, aber es wird es nicht einfacher machen. Wenn bei einer Immobilientransaktion 5 verschiedene Stellen in dieser Transaktion einen GWG-Check machen müssen, fragt man sich, warum macht es nicht einfach eine? Das ist Arbeitskraft, die völlig verschwendet ist. Ja, wenn wir 16, 18, 20 Monate auf eine Nutzungsänderungsgenehmigung warten, dann kommen wir nicht voran. Ja, dann haben wir Leerstände, dann schreiben alle darüber, dass wir Leerstände haben, aber unterm Strich ist die Story schon lange da, die Nutzer sind da, Betreiber ist da, aber es kann nicht umgesetzt werden, weil wir uns totverwalten.
Und du würdest sagen, wir sind im internationalen Vergleich nicht mehr konkurrenzfähig, wenn wir es mit der Bürokratie so halten, wie wir es aktuell haben?
Ich möchte nicht alles schlecht reden. Ich glaube, dass es gut ist, dass wir einige Regularien haben. Das schafft ja auch die Beständigkeit. Die Werthaltigkeit einer Immobilie in Deutschland ist höher, einfach aufgrund der Bausubstanz, weil es gewisse Regularien gibt. Das muss man auch mal positiv zugutehalten. Ich möchte nichts an unsere Standards ran. Ich glaube aber, dass ein bisschen Pragmatismus dem Ganzen gut tun würde. Es ist jetzt auch eine Floskel und einfach dahergesagt. Aber ich glaube, es ist das Verständnis dafür, dass das Geld irgendwo verdient werden muss in diesem Land. Ist bei den Stellen, die sich darum kümmern müssen, dass etwas genehmigt wird, das prüfen müssen, nicht vorhanden. Okay. Also einfaches Beispiel, angenommen eine Ladenfläche steht leer und musst eine Nutzungsänderungsgenehmigung dafür heranholen.
Dauert?
Kommt drauf an, was du machen möchtest. Je komplizierter die Nutzung, desto schwieriger. Wir haben gerade einen Möbelmarkt umgenutzt zu einem Fitnessstudio, 6000 Quadratmeter. Eigentlich einfach.
Klingt wirklich nicht schwierig,
oder?
Ne? Leere Halle, Geräte reinstellen, fertig.
So, und jetzt stell dir vor, 18 Monate.
Für?
Die Nutzungsänderung.
Ja, aber für was?
Im Endeffekt Statik, Brandschutz, Riesenthema. Ist auch völlig legitim. Wenn es brennt, möchte niemand in einem Haus bleiben und hops gehen. Ja? Nachvollziehbar. Ich glaube aber, dass es da einfach deutlich pragmatischere Prüfmethoden geben muss. Ich glaube, dass die Behörden überarbeitet sind. Und jetzt musst du dir vorstellen, ganz zum Schluss, wo wir eigentlich schon durch sind mit dem Thema, dann muss nochmal ein Schallschutzgutachten gemacht werden, weil irgendwem aufgefallen ist, dass im 24-7-Betrieb auch um 2 Uhr nachts mal jemand eine Kofferraumklappe mit seiner Sporttasche zuklappt. Ja? Und das darf nicht nach 10 Monaten auffallen. Das steht in der Betriebsbeschreibung irgendwo auf Seite 2. Das weiß man.
Kannst du das gut nachvollziehen, dass dann Menschen, die in dem Bereich arbeiten und auch Lust drauf haben, solche Projekte umzusetzen, dann auch irgendwann resignieren und sagen, nee, ich kriege hier nichts 100%. Umgesetzt, ich gehe vielleicht auch mal, ich gucke mal über den Tellerrand und gehe ins Ausland.
100%, denn du musst mir vorstellen, wie groß ist der wirtschaftliche Schaden? Die Stellen sind unterbesetzt. Ja? Wir könnten also größere Budgets schaffen, wenn wir mehr Steuereinnahmen hätten, weil der Fitnessbetrieb ein Jahr früher angefangen hätte, Menschen Geld dafür bezahlen, Stellen geschaffen werden, bei denen Menschen arbeiten, ja, der Projektentwickler Einnahmen hat. Warum sind unsere Renten so niedrig? Angenommen, das ist ein Pensionsfonds, ja, da kommt kein Geld in der Miete. Da sind mal 18 Monate Leerlauf. Aber das heißt, du kannst nichts ausschütten. Das heißt, die Renten, wenn es eine Pensionskasse möglicherweise ist, hat weniger Geld. So, also der Schaden, der dahinter steht, ist gigantisch. Und ich glaube, das ist den Stellen, die sich dann mit Kleinigkeiten beschäftigen, zu sagen, hier fehlt aber noch ein Brandmelder, hier muss noch eine Tür eingebaut werden, die nicht F60, sondern F90 ist. Das ist denen überhaupt nicht bewusst.
Klingt für mich jetzt erstmal Draufsicht total logisch, was du sagst. Warum glaubst du, ist man politisch in Deutschland dann so träge, dass es halt nicht schneller geht in der Umsetzung? Weil wir das schon immer so gemacht haben?
Naja, ich glaube, dass die, also ohne jetzt genaue Zahlen zu kennen, ich glaube, dass in vielen Bereichen eine Form der Bequemlichkeit, eigentlich das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, es ist, glaube ich, diese Grundhaltung, dass es ja alles irgendwie trotzdem funktioniert. Du musst nichts leisten, um etwas zu bekommen. Du kannst mittelmäßig sein und trotzdem ein sehr gutes Leben führen. Ja, es ist ja so. Also das ist eigentlich traurig. Und viel Arbeit ist unterm Strich häufig auch nicht so viel wert. Und das haben wir auch als junges Unternehmen beispielsweise sehen müssen. Wir sind seit Jahr null profitabel, was einzig und alleine an unserem Fleiß und guter Arbeit liegt. Aber trotzdem kommt der Fiskus jedes Jahr und nimmt dir das Geld ab. Wir könnten viel mehr Arbeitsplätze schaffen, aber wenn ich 30% meines Gewinns versteuern muss, dann ist immer ein großer Schluck davon weg.
Und die Menschen, die sich bei euch bewerben, bei euch arbeiten wollen, was hast du da für eine Erfahrung, was die Leistungsbereitschaft angeht?
Erstaunlicherweise sollte man weniger auf die nächste Generation schimpfen, denn es gibt gute junge Talente. Wir haben ein sehr, sehr, ich weiß nicht, wo unser Durchschnittsalter liegt, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, irgendwo um die 30. Vielleicht so Ende 20 müsste unser Durchschnittsalter sein im Unternehmen. Mhm. Und das sind Menschen, die unfassbar leistungsfähig sind. Deswegen, es kommen auch welche nach, wo man sagt, das ist jetzt nicht, die haben das Arbeiten nicht erfunden. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft schauen, dass wir früher schon die Weichen stellen. Ich hole jetzt nicht über das Bildungssystem aus, aber das wäre die Tür, die ich jetzt gehen könnte. Aber da liegt ein großes Problem.
Ja, also an die Wurzel gehen, ne? Logischerweise.
Ja, aber wo ist das Problem? Denn auch dort an der Position sitzen Menschen, denen es eigentlich egal ist, was in Zukunft passiert, weil es nicht mehr deren Angelegenheit ist.
Wir wollen das aber jetzt nicht so ganz schwarz malen.
Nö, bitte nicht.
Ihr seid ja mit eurem Unternehmen hier in Deutschland, ihr seid in Hannover tätig. Mhm. Ich würde jetzt sagen, Hannover, das ist jetzt auch nicht so ein Hype-Markt eigentlich, oder? Das ist ja nicht das Erste, was einem einfällt, wenn man sagt, oh, spannender Immobilienmarkt.
Ich glaube, Harald Schmidt hat es geschafft, Hannover ein schlechtes Image zu verpassen. Die meisten, die wir eingeladen haben, mal dort zu sein, stellen am Ende fest, dass es doch deutlich schöner ist und eigentlich die perfekte Mischung aus Lebensqualität und Lebenshaltungskosten ist. Also maximal effizient, wenn man so möchte.
Also, wenn ich an Hannover denke, denke ich an die Hannover-Messe und frage mich immer, warum fängt man da nicht an, ein paar Hotels mehr zu bauen? Weil meine Kunden teilweise auf der Hannover-Messe dann so Anreisezeiten von im Hotel von 1 bis 2 Stunden haben. Da bist du doch eigentlich direkt am Drücker.
Ja.
Warum?
Wir sind tatsächlich dabei und jeder in Hannover, witzigerweise, sagt uns, warum wird denn hier schon wieder ein Hotel gebaut?
Ich weiß warum, weil nämlich das Hotel Garni mit einem Stern, was normalerweise 49 Euro kostet, zur Messezeit 840 Euro kostet.
So sieht's aus.
Aber das kann es doch auch nicht sein.
Nee, wenn du aus Hamburg nach Hannover reinpendeln musst, ist ja auch eigentlich für die Kaufkraft der Stadt total dämlich zu sagen, warum schicke ich denn abends nach Hamburg, lass ihn doch in Hannover was essen gehen. Ja, auch für die regionale Wirtschaft.
Full Circle, da schließt sich nämlich der Kreis.
Ja, also es findet gerade ein Wechsel statt. Die kleinen Hotels, kleiner 60 Betten, die verschwinden gerade vom Markt. Andersrum kommen Hotels mit größer 100, 150 Betten dazu. Und gerade sind die neuen Marktzahlen rausgekommen. Die Übernachtungszahlen haben zugenommen, trotz schwindender Messetage, das muss man ja auch sagen. Was aber tatsächlich gerade bei der Hannover Messe ein Einzelfenomen ist, alle 2 Jahre ist die ja riesig. Und da kommen so viele Menschen in die Stadt. Ich habe jetzt keine genaue Besucherzahl, aber ich habe im Kopf irgendwas von 200.000. Und Hannover hat 520.000, 530.000 Einwohner. Jetzt schickst du nochmal 50% der Bevölkerung zusätzlich in so eine Stadt rein. Das kann gar nicht funktionieren.
Das klappt aber auf Mallorca auch.
Ja. Dann reisen die Menschen mit einem Schließfach. Das reicht wahrscheinlich.
Du weißt, was ich sagen will. Aber kann man sich darauf nicht vorbereiten?
Ja, kann man bestimmt. Ich glaube, und das ist wirklich traurig, deswegen halte ich überall die Hannover-Fahne hoch, ich bin Hannoveraner, die Stadt ist touristisch nicht attraktiv für Menschen. Es gibt so viele alternative Ziele, die man sich eher angucken würde als Hannover, was dazu führt, dass wir wirklich fast nur Business-Übernachtungen in Hannover haben. Und hätte die Stadt touristisch etwas mehr Zulauf, hätten wir ein größeres Potenzial, die Hotels auch außerhalb der 40, 50 Highscore-Messetage auslasten zu können. Mhm. Ja, die meisten Hotels überleben tatsächlich durch die Messe, aber sicherlich nicht durch den Tourismus, was schade ist, weil die Stadt ist wirklich schön.
Ja, ein merkwürdiges Konzept an den Messezeiten durch die hohen Preise.
Dann nicht das Jahr quer zu subventionieren.
Aber nein, Hannover, spannend. Ich bin da immer zum Hannover Marathon. Mhm. Dann darf ich dann auch ab und zu mitmachen oder auch arbeiten. Von daher, ich finde Hannover wirklich auch attraktiv. Jetzt, ja. Ich meine es ernst.
Das ist schön, dass du das sagst.
Ja, ich war mehrfach da, auch immer Laufveranstaltungen am Maschsee und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja über Immobilien sprechen. Was würdest du sagen, wie ist der Immobilienmarkt in Hannover?
Wenn ich mich jetzt mal auf unsere Spezifika beziehe, dann haben wir fast keine anderen Probleme als andere Städte auch. Es geht eben darum, dass wir zu wenig Wohnraum haben. Das ist, glaube ich, klar. Das Wohnen ist einfach zu teuer zu bauen. Das Ding ist schwer herzustellen. Die Mieten steigen in jeglicher Hinsicht. Sie steigen auch trotz steigender Leerstände im Gewerbebereich, was auch Wahnsinn ist. Hannover ist ein wahnsinnig guter Markt für Logistikimmobilien. Wir sind ein absoluter Logistik-Hub. Es kreuzen sich A2 und A7, das heißt Nord, Süd, Ost, West ist natürlich eine gute Achse. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist auch Logistik ein schwierigerer Markt geworden. Also es liegt jetzt nicht an Hannover, es liegt einfach insgesamt an der Nachfrage und an den Baukosten. Also wenn ich allgemein mal in den Markt reinschaue, mein Herz schlägt ja für die Büroimmobilie. Das ist ja mein Steckenpferd. Die Büroleerstände nehmen zu und es müssen sich Konzepte überlegt werden für Single-Tenant-Owner-genutzte Immobilien wie TUI zum Beispiel, ein gutes Beispiel. TUI-Zentrale ist leergezogen worden, sind in einem Gebäude konsolidiert, da stehen 40.000, 50.000 Quadratmeter leer. Aber es ist halt monolithisch gebaut worden oder im Mono-Use. Da muss man sich was einfallen lassen, das funktioniert nicht.
Und mit dem Trend Homeoffice aus Corona-Zeiten sind wahrscheinlich Büroflächen dann auch nicht mehr so gefragt.
Ich weiß nicht, also Homeoffice ist natürlich ein Faktor und wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, 2018, 19, wo das Thema Coworking und Desk-Sharing plötzlich cool geworden ist. Oder
WeWork?
WeWork, ja, plötzlich ein Thema war, hat man die neuen Büros ausgestattet mit Belegungsquoten von 0,7, 0,8 pro Arbeitsplatz und im Endeffekt sind wir heute bei 0,5. Bei 0,7 haben alle schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen 2019 und gesagt, nee, also das geht nicht. Wenn hier mal alle ins Büro kommen, wo soll ich denn dann sitzen? Jetzt bei 0,5 sagen alle, top, wir sparen auch noch Geld, hervorragend. Aber der Antrieb ist ein anderer. Also es geht tatsächlich ums Geld sparen, also Fläche einsparen.
Wie sieht das im Retail-Bereich aus?
Die Nachnutzung von Konzepten ist häufig nicht das Problem. Die Umbaukosten für die Nutzungsänderungen sind es. Wenn wir uns anschauen, wer gerade so unterwegs ist, dann sehen wir ganz, ganz viele Flächen, die von Retail, also klassisch Textil-Einzelhandel, umgenutzt werden in Gastroflächen. Und also Gastronomie nimmt zu, der Retailmarkt an sich ist gut, aber auch da ist Fleiß ein Thema. Ja? Also ein guter Maklerjob an der Stelle ist sehr viel wert, ohne jetzt Werbung für die Makler machen zu wollen, aber sich nach Konzepten umzuschauen und die in die Städte auch konkret reinzubringen, da brauchst du einen guten Makler für.
Ich überlege gerade, wie das in unserer Region ist. Ist es tatsächlich öfter so, dass wenn im Retail-Bereich, sage ich ja jetzt mal, Textilhändler rausgeht, dass oftmals dann auch wirklich Gastro einzieht? Ja, nimmt das tatsächlich zu?
Ist vielleicht ein bisschen zu pauschal gesagt, aber ich glaube, dass insgesamt der Anteil der Gastronomieflächen in der Stadt schon deutlich zunimmt. Und was eigentlich schade ist, es könnte noch mehr sein, was Aufenthaltsqualität schafft in der Stadt, aber auch da Nutzungsänderungsgenehmigungen. Die Hürden, eine Gastrofläche in einer Ladenfläche reinzubauen, sind so groß mit Abluft, Fettabscheider und so weiter und so fort. Da Nutzungszeitraum, da hat der Eigentümer keine Lust auf Leerstand, der würde natürlich lieber wieder einen Textiliten reinsetzen. Aber
wie nennst du den?
Ein Textilit.
Ein Textilit, höre ich das erste Mal, ich lerne dazu. Einen Textiliten. Das ist
kein Reptil.
Hört sich kosmisch an. Mein Gott, bei uns ist wieder ein Textilit eingeschlagen.
Entschuldigung. Ging mir witzigerweise, als ich das erste Mal das Wort gehört habe, ähnlich.
Ein Textilit. Ja, okay. Nennen die sich auch selber so oder ist das eine Wortkreation, die du dir hast einfallen lassen?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Fachterminus ist, aber es ist zumindest ein gängiges Wort. Ja.
Okay, also du hast gerade auch Leerstand gesagt. Ist das innerstädtisch ein großes Problem? Also ich bemerke das jetzt als Konsument natürlich.
Absolut. Wir haben kürzlich einen Zeitungsredakteur korrigiert, der viel über das Thema Leerstand, zunehmenden Leerstand in der Stadt berichtet hat. Aber witzigerweise hat er Leerstände berechnet, die schon vermietet sind. Aber wo wir auf was warten?
Umnutzung.
So sieht's aus. Das heißt, es ist nicht immer ein Problem, dass es Fläche tatsächlich leer ist, sondern es ist häufig ein Problem der Wartezeit.
Leerstand auf Dauer also. Das heißt, ist schon vermietet, aber in der Phase oder in der langen Zeit der Umnutzung geben da auch viele auf und sagen du jetzt.
Ich glaube, irgendwann ist der Point of No Return erreicht. So eine Umnutzung kostet ja auch richtig viel Geld. Also alleine die Planungskosten, die man dafür investiert, da hat man irgendwann einen Point of No Return.
Aus eurer Perspektive würdest du auch sagen, dass sich das Shoppingverhalten des Konsumenten auch drastisch geändert hat? Heißt das, also große Einkaufszentren, wie zum Beispiel bei mir in der Region gibt es das Zentro, Westfield Zentro. Ja. Wenn ich da so durchgehe, da hat sich einiges getan in den letzten Jahren. Und ich würde sagen, nicht nur zum Positiven. Ist natürlich auch schwierig, ein Primark umzunutzen, ein Restaurant, das wäre relativ groß. Ne?
Da können wir uns so einen Großraum-Asiaten drin vorstellen mit einem All-You-Can-Eat-Buffet.
Ja, aber
das ist zu groß.
Da können dann 6000 Menschen gleichzeitig essen. Ist das Konsumverhalten hat sich das so verändert in den letzten Jahren, dass ihr es auch deutlich merkt?
Absolut. Besonders seit dem Anstieg der Inflation kann man schon feststellen, dass Menschen einfach weniger Geld ausgeben, weil weniger zur Verfügung steht. Mhm. Also auch wieder ein Teil des Problems von der gefühlten Sicherheit, die wir gerade haben. Mehr Income heißt auch mehr Konsum. Mehr Konsum heißt aber auch mehr CO2-Verbrauch. Aber das ist auch ein anderes Thema.
Ja.
Das Kaufverhalten hat sich geändert. Die Menschen wollen in die Stadt eher gehen, um, wenn die Stadt es hergibt, eine gute Zeit zu haben. Also eher das Erlebnis ist der King als der Konsum an sich. Der Konsum findet dann doch häufig online statt.
Was wäre denn ein typisches Erlebnis?
Ich halte ganz viel von Veranstaltungen. Also
Event.
Event, wenn Städte es schaffen, Anlässe zu kreieren, die zulassen, dass Plätze anders verwendet werden, davon profitieren alle.
Ja. Konzerte.
Konzerte, Sportveranstaltungen, alles was mit Kultur zu tun hat. Ich finde, man könnte, also Fête de la Musique zum Beispiel, ist ja eine tolle Veranstaltung, finde ich, könnte man einfach einmal im Monat machen. Ist eigentlich super. Ja, man gibt Künstlern, die pro bono spielen, das ist ja umsonst, ja, also kostenlos, einfach einen Platz.
Eine Bühne.
Ja, genau. Lass sie doch einfach mal machen. Mhm. Da werden Menschen hingehen, werden sich das anhören und werden drumherum konsumieren.
Und wie überzeugt ihr letztendlich Investoren? Was gebt ihr denen mit auf den Weg? Wie macht ihr denen das Ganze schmackhaft? Weil die sind natürlich auch mit der Problematik vertraut, die wir hier gerade besprechen.
Absolut. Da zählen die harten Zahlen. Das ist so einfach, wie es klingt. Und das ist der Grund, warum wir nicht einfach verkaufen können zum aktuellen Zeitpunkt, sondern es geht um eine Sales-Story, die man erst kreieren muss. Und die schafft man vor allem durch belegbare Zahlen in der Vermietung. Deswegen ist meiner Meinung nach der Schlüssel zu einem guten Verkauf immer eine gute Vermietung. Und deswegen ist auch bei uns der Vermietungsbereich unser Schlüssel. Also wir sind sehr, sehr gut in der Vermietung und deswegen auch gut im Investment.
Das heißt also, lass uns dann nochmal auf die Story gehen. Geht ihr da ganz bewusst in die Tiefe, um dem vermeintlichen Investor das Ganze dann schmackhaft zu machen. Also ihr habt ein bisschen mehr zu tun als bei der üblichen Wohnimmobilie.
Ja, deutlich mehr. Es ist wirklich erstaunlich, mit wie vielen Sachen man sich beschäftigen kann. Wir nehmen teilweise den Projektentwicklern auch einen Teil ihrer Arbeit ab. Wir schauen schon mal, wo können Umbaukosten liegen. Wir berechnen mit, wo Finanzierungskosten für Umbauten liegen, damit wir im Endeffekt schon mal ein Preisgefühl bekommen können für den Nutzer. Weil der Nutzer hat ja auch irgendwo seine Schmerzgrenze. Ja, du wirst jetzt beispielsweise eine Lasertech-Halle wird nicht so viel bezahlen wie ein Apple Store.
Ja, und ganz kurz aufklären, Lasertech-Halle, für alle, die nicht wissen, was das ist.
Lasertech ist, wo man diesen Maschinengewehren Laserstrahler sich gegenseitig abschießt. Also ähnlich wie Paintball, nur mit Laser.
Ja, okay.
Es geht häufig in so alte Produktionshallen und sowas, dann 1500 Quadratmeter und dann können die Menschen da rum.
Große Flächen.
Ja, genau. Eigentlich toll, Event, also auch eine Art von Event, wenn man so möchte. Sowas könnte man in der Innenstadt stattfinden lassen, aber funktioniert einfach aufgrund des Mietpreisniveaus einfach überhaupt nicht.
Vielleicht kannst du mal so einen Abriss machen, wie so ein Projekt bei euch aussieht. Ihr wisst, okay, die und die Immobilie steht zum Verkauf. Das war von mir aus ein Möbelcenter und dann seid ihr dran.
So sieht's aus. Und dann wird als allererstes die Frage gestellt, was kann diese Fläche tun, damit Menschen da hingehen?
Trampolinhalle.
Zum Beispiel. Wenn du jetzt mal schaust, wie ist das, Trampolin ist ein Trend. Wie viel kann eine Stadt mit 500.000 Einwohnern gebrauchen? Eine, zwei, drei, vier, fünf. Und wenn du offensichtlich noch Potenzial hast, weil du noch eine größere Zentralitätskennziffer hast, das heißt also auch aus dem Umkreis Menschen in die Stadt kommen wollen, einen hohen Einzugsradius, dann kann das beispielsweise mehr gebrauchen. Dann sagst du, Trampolinhalle kann funktionieren. Dann müssen wir aber natürlich schauen, was kann eine Trampolinhalle bezahlen. Dazu hast du natürlich Referenzwerte aus anderen Projekten und siehst dann ganz schnell, ist es umsetzbar oder ist es nicht umsetzbar, weil wir relativ schnell hochrechnen können, was sind die Umbaukosten, wie viel Miete können die bezahlen, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
Und was die Bürokratie angeht, große Unterschiede, ob das eine Sportstätte ist Gastro, weil aktuell ich selber spiele Padel. Kennst du Padel-Tennis?
Ja, absolut,
ja. Ja, ich lieb's. Und die schießen wie die Pilze aus dem Boden, diese Hallen. Ne? Ja. Also oftmals werden dann halt Tennishallen umgebaut. Also hälftig bleibt der Tennissport. Auf der anderen Hälfte ist dann der Trend Padelsport, der ja dann in Südamerika und Spanien schon seit langer Zeit erfolgreich ist. Wo hast du die größten Probleme bei der Umnutzung?
Es gibt ja ziemlich harte Parameter, die schon sagen können, kannst du jetzt eine Tennishalle zu einer Padelhalle umnutzen? Das ist die Deckenhöhe. Paddle braucht 5 Meter, hast du 4,80 Meter, ist es zu wenig. Punkt. Kannst du schon mal ausschließen. Viele Tennishallen sind ja auch mit so einem Schrägdach gebaut worden, die am Rande einfach zu wenig Platz unter der Decke haben. So, und da bist du dann recht schnell limitiert. Aber genau, das sind die Parameter, nach denen man schauen muss. Was ist ein Trend? Ich sage mal, ganz einfacher Trend ist der E-Scooter gewesen. Als 2019 war das, glaube ich, die E-Scooter auf den Markt gekommen sind in Deutschland, war relativ schnell klar, das wird hier ein Verdrängungswettbewerb. Wer schafft es am ehesten, sich in den Märkten zu platzieren? Die haben alle das gleiche Suchprofil gehabt. Die hatten alle so circa 800 bis 1500 Quadratmeter Fläche in einer Stadt gesucht, in der sie die ganze Logistik abwickeln konnten. Und dann weißt du, wenn du einen kennst, kennst du ja die anderen auch. Also du weißt, die sind ja das gleiche Suchprofil. Und dann suchst du dir einen anderen Betreiber raus und bist dann ruckzuck mit 8 oder 10 Mietverträgen unterwegs, die du auch aufgrund eines Trends eben abschließen kannst, was eine große Chance ist.
Trend ist ein schönes Wort. Wohin geht der Trend?
Mit Bezug auf was genau?
Gewerbeimmobilien.
Also Umnutzung. Umnutzung. Wir werden das.
Ganz kurz, ja? Was klappt nicht mehr und was klappt in Zukunft?
Was nicht mehr klappt, ist another shitty office building. Braucht keiner. Ja? Also ein Office, ein Bürohaus ohne Story. Ist tot. Ja, kommt es in den 80er, 90er Jahren irgendwo an der Ausfallstraße, das, was ich vorhin skizziert habe, braucht kein Mensch. Also da wirst du vielleicht nach vielen, vielen Jahren irgendwann wieder jemanden reinbekommen, aber zu einem Dumpingpreis. Also die Billigheime, so für sowas. Aber so die Frage, wie nachhaltig ist das, willst du das? Das heißt, da muss man ganz klar sagen, da muss man sich was überlegen und da ist Umnutzung dann König. Was gut funktioniert, ist der Bereich Pflege. Ja, wir sind ja jetzt gerade erst noch vor dem demografischen Höhepunkt der Anzahl von Pflegebetten, die wir in Deutschland brauchen. Und meiner Meinung nach etwas, was auch sehr schwer ist zu bauen aufgrund von Genehmigungslagen. Das heißt, ist in Beständen fast nicht umsetzbar, muss neu gebaut werden oder muss häufig neu gebaut werden.
Wo geht's in Zukunft hin? Was könntest du dir vorstellen? Wovon brauchen wir noch viel mehr? Pflege, klar, großes Thema, logisch.
Ja, absolut. Ich glaube, wie gesagt, dass gerade in der Innenstadt das Thema Freizeit, wir sagen immer Leisure-Immobilien, ist etwas, was in dem einfach noch fehlt. Aber auch da sind häufig dann die Mietniveaus das Problem. Was wir brauchen, ist definitiv auch aus der Bankenlandschaft eine Basis, die Finanzierung zulässt. Und dafür brauchen wir gute Konzepte. Und auch da, das ist so einfach wie offensichtlich, wenn man sein Konzept vernünftig erklärt, dann kann eine Bank auch das verstehen. Und viele machen sich die Mühe nicht. Das heißt, wir manchmal unterstützen sogar noch die Menschen dabei, ihre Konzepte so vorzubereiten, dass sie auch am Ende bankable sind.
Ja, ich habe gelesen, ihr bezeichnet euch ja auch explizit als strategischer Partner.
Absolut.
Das heißt, das gehört zu eurem Portfolio mit dazu.
Ja, wir müssen das mitdenken. Also ich sage mit Fug und Recht, Leute sagen, ja, seid ihr jetzt Berater oder Makler? Ich sage, wir sind Makler, aber wir müssen natürlich auch beraten. Es geht gar nicht anders. Und wenn du dann die Immobilie als Baustein in einer Strategie siehst, dann musst du natürlich auch schauen, was will denn der Kunde? Ist es ein Investor, der das Haus lange halten möchte? Hat denn eine andere Strategie als einer, der sagt, ich mache die Braut hübsch und dann geht sie in den Markt? Also danach muss natürlich eine Strategie auch ausgelegt sein. Und da kommt dann der Schlüssel, wir haben so einen Dreiklang aus Sätzen. Wir hören zu, wir analysieren, wir setzen um. Und das Zuhören fällt auch den meisten in unserer Gesellschaft schon schwer, weil die kommen mit ihrer Schablone und sagen, ich habe den Trend gesehen, du brauchst das und das. Aber wenn das nicht in die Strategie passt, dann gehst du am Ziel vorbei. Das heißt, erst auch gerne mal ein paar Fragen stellen und überhaupt mal zu verstehen, was will der Kunde eigentlich.
Okay, wir kommen natürlich nicht umhin, auch in unserem Podcast über das Thema KI zu sprechen, ist ja allgegenwärtig. Das, was du gerade beschreibst, gerade in der Strategie, das klingt nach unglaublich viel Arbeit. Du hast es gerade gesagt, ihr seid sehr fleißig. Inwieweit kommt euch da die KI zu Pass? Das heißt also, gibt es da viele Teilbereiche, wo ihr schon sagen könnt, ja okay, das hilft uns enorm. Mach mal zwei Beispiele, wo hilft es und wo kann die KI deinen Job auf gar keinen Fall ersetzen?
Fangen wir vielleicht mit Letzterem an, weil das deutlich einfacher ist, das Menschliche. Menschen machen Verträge mit Menschen Und wenn die Stimmung nicht passt, wird es ein schwerer Deal.
Empathie.
Absolut. Also das wirst du nicht ersetzen können. Das Thema Abendveranstaltung übrigens hier. Warum haben Messe eine Relevanz? Weil Menschen mit Menschen arbeiten. Wo uns die KI hilft, ist, ich glaube, das ist nicht nur, das haben wir nicht exklusiv gepachtet, das wird wahrscheinlich allen Branchen so gehen, lästige Tätigkeiten. Alles, was man wirklich standardisiert anders machen kann, wo eine Maschine das lernen kann, es anders zu tun, dort kann es helfen. Das ist, es kann bei der Erstellung von Vorlagen sein, das kann bei Research ein Thema sein, wobei man da immer aufpassen muss, wo die Daten herkommen und ob die dann auch richtig sind. So ein Double-Check, der lohnt sich schon nochmal. Aber klar, das sind halt alles Bereiche, in denen wir definitiv die KI auch jetzt schon nutzen und ja, im besten Falle als Mitarbeiter betrachten.
Und dieser Mitarbeiter, wie wird der sich in den nächsten 5 Jahren entwickeln? Hast du eine dumpfe Vermutung, wo das hingehen könnte? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer wieder überrascht, wahrscheinlich alle aus meiner Generation, die so in 80ern groß geworden sind. Ich bin Musiker, das darf ich mal an der Stelle mal verraten, ja, nebenbei noch.
Sehr schön. Was spielst du?
Spiel Schlagzeug und Gitarre, aber Schlagzeug hauptsächlich. Und als die ersten KI-Modelle kamen und Musik KI-basiert war, konnte man immer hören, immer. Also es gibt dann so Dinge, da weiß ich, das hat niemand gespielt. Gerade jetzt wurden mir Songs aus dem Soul- und Funk-Bereich zugespielt, da höre ich das nicht mehr. Es macht mir ein bisschen Angst. Wie ist das in deiner Branche? Gibt es da auch so Bereiche, wo du sagst, gibt's doch gar nicht?
Witzig ist, ich habe gerade für meine Eltern, die sind beide 60 geworden, einen KI-generierten Song gemacht. Wahnsinn. Es ist einfach wirklich wie eine Studioproduktion. Das ist absoluter Wahnsinn.
Wir könnten stundenlang darüber reden, was absolut genau mein Thema ist, aber du müsstest dir vorstellen, man hätte jetzt so Leute wie James Brown, Marvin Gaye und Wilson Pickett in einen Mixer getan und das Ergebnis von den Vocals ist tatsächlich besser als das Original. Das tut jetzt vielen weh.
Ja, absolut, ja. Ich verstehe, was du meinst.
Die Musik berührt mich. Und das ist komisch.
Das ist heftig, das sehe ich genauso.
Ich versuche das jetzt zu adaptieren auf deinen Bereich. Gibt es da auch sowas, wo du sagst, da habe ich mir früher so viel Mühe gegeben und so viel Herzblut reingesteckt, da drücke ich jetzt hier auf so einen Knopf und das ist besser, als was ich jemals machen könnte mit ganz viel Fleiß.
Ja, wenn ich mich daran erinnere, wie wir vor 5 Jahren, das ist nicht mehr lange her, ja, oder vor 3 Jahren, auf Visualisierung von Architekten gewartet haben. Das war, da muss der Computer über Nacht und gerne mal 10.000 Euro vorweg. Und jetzt ist es halt, du machst ein Foto vom Haus, schickst nochmal ein zweites hinterher, wie es aussehen könnte. Also nur ein Look and Feel. Und dann wartest du geschlagene 2,5 Sekunden und hast eine wahnsinnig gute Visualisierung von so einem Haus.
Staging, alles mit dabei.
Total.
So wie ich es brauche.
Absolut. Und das ist, ehrlich, das finde ich wirklich erschreckend, weil da haben wirklich vorher Rechenmaschinen Ewigkeiten dran gerödelt. Natürlich muss man auch sagen, am Ende wird es, wenn es mal richtig gemacht werden muss, auch darüber weiterlaufen. Also aktuell, in der Zukunft vielleicht nicht. Aber weil die Ergebnisse sind brauchbar, aber natürlich noch nicht realitätsnah insofern, als dass man sagen kann, so kann es auch umgesetzt werden.
Und deshalb ist die Frage so schwer, weil wir haben ja ein unglaubliches Tempo gerade in der Digitalisierung. Was glaubst du in 5 Jahren, wie wird es da aussehen?
Gute Frage. Also wir haben uns gerade in unserem Quartalsmeeting in der Geschäftsführung nochmal mit der KI-Strategie auseinandergesetzt. Wir sind da noch nicht so weit. Normalerweise laufen wir vorweg, aber bei dem Thema muss ich sagen, bin ich vielleicht auch nicht technikaffin genug, um selber schon begreifen zu können, was noch möglich ist. Mhm. Deswegen suche ich häufig das Gespräch mit Menschen, die da besser aufgestellt sind. Blackprint ist aber eine gute Anlaufstelle. Mhm. Die kennen in der Regel jemanden, mit dem man sprechen soll. Mhm. Und ja, ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, ich kann es aktuell nicht beantworten. Es ist ein nicht greifbares Medium oder ein nicht greifbarer Impact, der dort entstehen wird. Und gemessen an dem, was in den letzten 12 Monaten passiert ist, dann habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was in 2 Jahren ist und geschweige denn in 5.
Ja, das potenziert sich an der Stelle unglaublich. Ja. Wir sind natürlich alle gespannt und hoffen, dass es in einen guten Bereich geht. Ja. Aber natürlich, für viele ist es erschreckend.
Es ist erschreckend. Überall, wo etwas Gutes entsteht, wird auch was Schlechtes draus gemacht. Davon können wir ausgehen. Das hat jede Erfindung gezeigt.
Machen wir es mit Blick auf die Uhr vielleicht noch mal ein bisschen einfacher. Was glaubst du denn, wohin sich der Gewerbemarkt in 5 Jahren entwickeln wird? An welchem Punkt sind wir da?
Ich glaube, dass die Aufgaben, die wir gerade haben, wenn man mal in Richtung 2027 schaut, was wahrscheinlich ein Zeitpunkt sein könnte, zu dem ein Krieg vielleicht ausbrechen kann, sich der Gewerbemarkt darauf vorbereiten muss. Das heißt, wir müssen schon schauen, was ist die Industrie, mit der wir uns beschäftigen. Also eine Zulieferindustrie, die beispielsweise einen Verteidigungsmechanismus auch unterstützt. Das heißt, in dieser Richtung, glaube ich, wird viel entstehen. Wir brauchen Produktionshallen, wir brauchen Lagerhallen, die strategisch an wichtigen Orten gelegen sind. Und darüber hinaus auch Rechenkapazität, denn man muss auch davon ausgehen, viel Digitalisierung braucht viel Rechenleistung. Das heißt, vor allem Gewerbeimmobilien könnte ich mir vorstellen, dass die einen Anteil Rechenzentrum auch immer mit dabei haben, möglicherweise. Das ist so etwas, was ich selber, wo ich noch von träume, vielleicht auch so ein bisschen, wo wir versuchen, auch so ein paar zarte Pflänzchen zu sehen. Wenn jedes fünfte Haus, jedes fünfte Gewerbehaus möglicherweise ein kleines Rechenzentrum dabei hat, kannst du dann einen Kreislaufmechanismus für Wärme, Abwärme schaffen, der wiederum ein Quartier mit Wärme versorgen könnte. Und gleichzeitig dezentralisierst du eine Datenlage, die sonst ein Klumpenrisiko an einer Stelle in einem größeren Rechenzentrum abbilden könnte. Also auch eine Datenredundanz. Deswegen, also ich glaube, da gibt es genug Themen für die Zukunft. Ich glaube, da können wir auch 3 Stunden drüber sprechen. Und das ist alles ein Thema auch für die Gewerbeimmobilienbranche.
Ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich zu einem etwas positiveren Thema als das, was wir gerade politisch gekratzt haben.
Verstehe mich nicht falsch. Ich würde mir wünschen, das wäre anders. Aber ich bin Realist.
Ja, nun gut. Aber ich bin auch Realist und ich bin guter Hoffnung. Ja. Sagen wir es mal so. Ich sage erstmal ein großes Dankeschön an der Stelle für den Ausblick und dass wir dich kennenlernen durften. Wie geht es jetzt für dich weiter hier auf der Expo, wenn wir so rausschauen? Gemütlich.
Absolut. Wie gesagt, der dritte Tag ist der beste, um Gespräche in Ruhe führen zu können. Deswegen auch danke schon mal an dich, dass wir hier die Zeit uns ein bisschen genommen haben. Ich denke, Wunden lecken und dann geht's demnächst nach Hause.
Okay, wir nutzen vielleicht noch die Gunst der Stunde. Du hast einen eigenen Podcast.
Genau.
Wo finde ich den? Wie heißt er? Und welche Episode würdest du uns empfehlen?
Ja, also Betonbusiness Bargeflüster haben wir Anfang des Jahres gestartet. Ist auf allen gängigen Kanälen, Spotify, Apple, YouTube, wie man es mag. Und empfehlen, natürlich jede Folge, ist klar.
Natürlich.
Es kommt darauf an, was man möchte. Wenn man Spaß haben möchte, würde ich gleich Folge 2 empfehlen mit dem Andy Dietrich. Wir haben aber letztens eine schöne Folge mit dem Alexis Angelis gehabt, der über die Umnutzung von Warenhäusern gesprochen hat. Da ist für jeden was dabei.
Okay. Empfehlung an dieser Stelle. Ich sage Dankeschön, Dominik.
Ja, danke auch.
Dir noch viel Spaß. Link zum Podcast packen wir natürlich gerne in die Shownotes. Bis bald.
Dankeschön.
Das war's auch schon wieder mit der zweiten Expo-Realfolge von Zweizimmer Küche Talk. Vielen Dank nochmal an Dominik Thalhof für seine Zeit und für das sehr klare und auch launige Gespräch. Ja, mit dieser Folge nähern wir uns auch dem Jahresende und ich möchte hier kurz die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen fürs Zuhören, für euer Interesse und für die vielen positiven Rückmeldungen, die uns dieses Jahr erreicht haben. Wir hoffen, ihr konntet aus den Gesprächen einige spannende Impulse für euch mitnehmen. Selbstverständlich machen wir auch im nächsten Jahr weiter. Zwei-Zimmer-Küche-Talk erscheint weiterhin regelmäßig immer am letzten Dienstag des Monats. Und wenn euch der Podcast gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und schenkt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns sehr. Und falls ihr Feedback habt oder Themenwünsche fürs neue Jahr loswerden möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast@immowelt.de. In diesem Sinne eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns ganz bestimmt 2026 wieder. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund. Tschüss und bye bye.